Willkommen zur Physio Coffee Break. Hier sprechen wir über Themen rund um Physiotherapie, Rehabilitation und Fitness. Alles im Rahmen einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst die Infos für dich, deine Klienten, deinen Alltag und sportliche Performance anwenden, um noch bessere Ergebnisse hervorzurufen. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Physio Coffee Break. Vielleicht hast du den Kaffee ja schon bereitgestellt. Ganz schwarz, so wie ich ihn gern habe, oder mit etwas Milch. Vielleicht auch Hafermilch. Man weiß es nicht, so wie du magst. Auf jeden Fall haben wir was echt Cooles für dich. Und zwar geht es heute mal wieder um ein Thema, vor allem uns Physiotherapeutinnen und Therapeutinnen betreffend. Es geht darum, sollten Physiotherapeuten die Basics der Trainingswissenschaften beherrschen? Der heutige Teil 1 geht darum, was sind die Basics der Trainingswissenschaft überhaupt? Und wozu könnten Physios diese gebrauchen oder brauchen sie überhaupt, um erfolgreich eine Therapiesession oder ein Therapieergebnis mit ihren Patienten hervorzurufen? Ich habe den Benny bei mir sitzen und bin schon gespannt, in welche Bereiche das Gespräch heute gehen wird und wie das Endergebnis dann aussehen wird. Servus Benny, geht's dir gut soweit? Wie trinkst du deinen Kaffee?
Hi David, hi ihr da draußen. Ich trinke meinen Kaffee tatsächlich so wie du, schwarz. Das war ja Anstellungskriterium.
Unternehmen. Mittlerweile sind wir ja bei Espresso gelandet. Ja,
mittlerweile sind wir bei Espresso gelandet. Für mich ist aber auch okay, wenn du das mit Reismilch genießt magst oder Kokosmilch, das ist mir eigentlich relativ.
Das soll ja verschiedene. Ich habe jetzt letztens Flat White mal probiert. Flat White war auch sehr interessant im Vergleich zu Cappuccino. Also wenn ihr es nicht wisst, Flat Whites sind etwas intensiver wie ein Cappuccino. Aber ich habe es halt gern, wenn der Cappuccino wirklich so eine ordentliche Milchschaum drauf ist. Und was ganz krass ist, wenn die Leute dann einfach noch so Kakaopulver oben drauf machen bei einem Cappuccino. Und wenn dann noch ein Herz oder so ein Blatt rauskommt, wow, heftig. Also Siebträgermaschine ist auf jeden Fall was und Barista-Fortbildung, was ich vielleicht mal machen werde.
Man sieht es dir an, ja. Aber ihr könnt ihn nur hören, ich sehe ihn, seine Augen leuchten.
Ja, ich meine, ich fühle das komplett.
Aber ist ein Flat White dann mit Kaffee anstatt Espresso? Ein Cappuccino ist ja eigentlich Espresso mit Milchschaum.
Ich glaube, es ist ja, gute Frage, ich weiß es nicht, aber ich glaube, Espresso, es hat so geschmeckt.
Ja, also eigentlich genau das gleiche wie ein Cappuccino.
Plus flach weiß halt, ne?
Okay.
Ich würde sagen, wir haben jetzt genug Kaffee philosophiert hier. Gehen wir doch mal direkt rein. Also Benny, möchtest du uns vielleicht mal kurz über die Basics der Trainingswissenschaft aufklären, was diese überhaupt sind?
Ja, mache ich sehr gerne. Da haben wir zum einen den Progressive Overload, haben wir schon öfters beide drüber gesprochen, drüber gequatscht. Dabei geht es eigentlich darum, die Belastung, die du deinem Körper oder System als solches widersetzt, über eine gewisse Zeit hinweg immer wieder zu erhöhen. Also quasi den Trainingsreiz sozusagen immer wieder zu erhöhen, um eine neuromuskuläre Anpassung aufrechtzuerhalten.
Kannst du uns dafür vielleicht das ein oder andere Beispiel geben, aus der Praxis vielleicht oder einfach auch von dir, von deinem Training?
Ja, klar. Also prinzipiell am einfachsten verfolgt man das im Krafttraining über Gewicht oder Wiederholungsanzahl. Wenn ich simpel ausgedrückt einen Bizeps-Curl mit 10 Kilo Hanteln mache für 10 Wiederholungen, dann habe ich ein Volumen für diesen Satz von 100 Kilogramm. Das sollte ich über die Zeit hinweg steigern. Also versuchen, vielleicht nächste Woche einfach 11 Reps zum Beispiel zu machen. Ja. Dann hätte ich 110 Kilo. Und das ist eigentlich am relativ einfachsten erklärt, dieser Progressive Overload.
Okay, super. Ich denke, das sollte allen klar sein. Ne? Geht natürlich aber auch mit Ausdauerformen und mit Sprintformen, geht das natürlich auch alles, das progressiv zu überladen.
Ja.
Gut, was ist dann das nächste oder was gibt es denn noch?
Dann gibt es die sogenannte Spezifität. Das bedeutet, ist das Training, das du verrichtest, wirklich nah dran an der Aktivität, die du verbessern möchtest? Sprich, wenn du Fußballer bist und spritziger werden willst, trainierst du auch spritzig oder trainierst du eher in langsamen Geschwindigkeiten? Dann wäre es, wenn dein Ziel ist, schneller zu werden, nicht wirklich spezifisch, wenn du langsam trainierst.
geht dann auch um die Übungsausführung selbst, ne?
Zum Aber Beispiel wahrscheinlich Auswahl, Ausführung.
Ja. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel, was sehr unspezifisch ist? Also was man vielleicht häufiger sieht oder erlebt oder was wir erlebt haben hier und was dann vielleicht nicht so der Aktivität widerspiegelt, dem, was man tut?
Klassisches Physio-Ding ist ja der Boso-Ball oder das Wackelkissen.
Die labilen Unterlagen?
Die labilen Unterlagen ist nicht wirklich spezifisch an den Untergrund der allermeisten Spielsportarten oder Sportarten allgemein angepasst. Und dann weiß man eigentlich heutzutage, dass du eher die Stabilität auf diesem Untergrund trainierst und nicht auf Rasen, Hallenboden, Tartan, whatever.
Muss ja aber auch nicht heißen, dass es in einem gewissen Kontext sinnvoll ist, das einzusetzen, oder wie?
Nö, auf keinen Fall.
Ja.
Ist nie schwarz oder weiß. Ist immer ein Graubereich. Die Frage ist halt, wenn du relativ wenig Zeit hast, macht es Sinn, es dann zu tun.
Nachvollziehbar, finde ich schlüssig. Und das dritte, der Basics?
Das dritte ist die Individualität. Also passt das, was du machst, auch auf dich als Mensch oder als System? Weil selbst wenn es eine zweite Version von dir geben würde, würdet ihr beide wahrscheinlich unterschiedlich auf Reize bzw. Training reagieren. Und das sollte dein Trainingsprogramm auch berücksichtigen. Also dass du trotz einem selben Stimulus unterschiedliche Anpassungen im System hast, sollte bewusst sein.
Ja, also das heißt, wenn ich irgendwie 100 Leute mit dem einen und selben Trainingsplan trainiere, mit dem einen und demselben Ziel, dann wird es aller Voraussicht so sein, dass wir mehr oder weniger 100 verschiedene Antworten bekommen.
So in der Art, ja. So ist das gemeint.
Deswegen müsste das alles auch dann individualisiert werden.
Ja.
Für das Ziel dann am Ende des Tages, ne? Okay, cool. Ich denke, das sollte soweit klar und verständlich sein. Wir sprechen jetzt eben vor allem auch über diese drei. Wozu kann es denn als Physio sinnvoll sein, das zu haben? Und ist es überhaupt notwendig, dass wir diese drei Prinzipien berücksichtigen, / kennen, / anwenden?
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer rein diven.
Jawohl.
Da würden wir erstmal gerne unterscheiden, ob ihr als Physio oder Patienten primär eure Funktion behandeln wollt oder Schmerzen. Ist es nämlich so, dass ihr die Funktion behandeln möchtet bzw. verbessern möchtet, heißt Funktion im Sinne von zum Beispiel schneller werden, wie wir es jetzt vorhin hatten, oder kräftiger werden, zum Beispiel nach einer Verletzung und einer Ruhigstellung oder sogar nach einer Operation, dann ist es meiner Meinung nach schon sehr wichtig, dass du diese drei Basics anwendest und auch anwenden kannst als Physio, wenn du mit Patienten zusammenarbeitest. Wenn wir jetzt wirklich nur über Schmerzsetting und uns ist bewusst, dass das eigentlich in den meisten Fällen oft beides ist,
eine
Funktion,
ja, absolut,
als auch Schmerzen. Aber wenn wir wirklich nur über Schmerzen sprechen, dann scheint es tatsächlich nicht so entscheidend zu sein, wie dein Training strukturiert.
Sehr spannend, ne? Also deswegen gibt es auch hier wahrscheinlich wieder kein Schwarz und kein Weiß, da es eben auch so oft vermischt wird, Funktion und Schmerzen. Ich denke, es macht Sinn, wenn wir hier auch mal Beispiele geben und versuchen, die Perspektive mal so ein bisschen hin und her zu wechseln. Hättest du hierfür vielleicht ein, zwei Beispiele für uns?
Ja, lasst uns doch mal mit einem Sportler und lasst uns mal mit einer Sportlerin anfangen.
Mhm, wie heißt sie?
Cornelia.
Also, sprechen wir über Cornelia.
Grüße gehen raus an Cornelia. Kennst du eine Cornelia?
Ich kenne keine Cornelia, ich kenne Connys.
Conny kenne ich auch, Cornelia.
Connys ist doch eine bestimmte Cornelia, oder nicht?
Kann schon sein, ja.
Das bleibt übrig.
Conny?
Konstantin.
Ja. Naja. Okay, Cornelia, sagen wir, sie hat einen Außenbandriss, ist umgeknickt beim Volleyball. Dann würde ich sagen, dass für die Funktion gewisse körperliche Aktivitäten wie Springen, Landen, Stehen auf einem Bein, Antritt, Abbremsen und so weiter stehen. genau hierfür würden wir oder würde ich auf jeden Fall empfehlen, nach den Trainingsbasics beziehungsweise die Trainingsbasics in die Therapie mit einzubeziehen. Ja, das heißt, ich baue ein Training auf von beidbeinigen Belastungen hin zu einbeinigen Belastungen hin zu Sprüngen mit beiden Beinen, weiterführend mit einbeinigen Sprüngen. Da ist es meiner Meinung nach wichtig, die zu kennen, auch wichtig, sie anzuwenden. Denn was wir ja wissen, ist, wenn es zu große Unterschiede, zum Beispiel durch zu lange Pause oder Abstinenz vom Sport, wenn es zu große Unterschiede in der Funktion gibt zwischen den Beinen, dann steigt auch das Wiederverletzungsrisiko. Gibt es in Bezug auf verschiedene Verletzungen auch verschiedene sehr gut erforschte Kriterien.
Ja. Ja.
Zum Beispiel für chronische Sprunggelenksinstabilität gibt es schöne Parameter.
Ja.
Aber ich glaube, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn wir da zu tief reingehen.
Ja. Genau, wir bleiben vielleicht mal bei den Basics. Könntest du hierfür vielleicht einfach mal so ein progressives Überlasten kurz erklären, wenn du, sagen wir, Cornelia jetzt hast mit ihrem Außenbandriss, sagen wir, sie hat wieder Vollbelastung oder kann voll belasten, ohne größere Beschwerden zu haben, heißt, sie kann frei gehen, sage ich jetzt einfach mal als Aktivität. Wie könnte so ein progressives Überlasten aussehen für die nächsten, sagen wir mal, 2-3 Wochen? Oder welche Übungen würdest du vielleicht rauspicken, weil sie auch Volleyballerin ist? Und wie würdest du da progressiv den Progressive Overload anwenden?
Ja, da würde ich gerne noch dazu addieren,
ja,
dass wir erstmal noch die Range of Motion checken würden, also die Beweglichkeit. Weil hat sie da noch Einschränkungen, dann wird das Programm sicher anders aussehen, wie wenn sie keine Einschränkungen mehr hat. Sehr gut, ja, das auch wieder eigentlich ein funktionelles Beispiel ist. Ja, wie gesagt, ich würde beidbeinige Grundübungen starten, einfach um wieder viel Spannung, viel Aktivität in die Muskulatur zu bringen. Back Squats, Kniebeuge und gängigen, beidbeinigen.
Zehenstände wahrscheinlich dann auch.
Ja, Wadenheben, vielleicht Wadenheben sitzend,
ja,
Wadenheben stehend, wenn ihr sowas zur Verfügung habt. Und das würde ich für 2-3 Sessions machen und dann würde ich zu einbeinigen Grundübungen wechseln, heißt Deadlift auf einem Bein zum Beispiel,
ja,
irgendwelche Squat Lunges, Walking Lunges, Bulgarian Split Squats. Wenn das ganz gut geht, ja, dann würde ich, oder wenn sie den Load verträgt, dann würde ich zu beidbeinigen Sprüngen wechseln.
Ja.
Von beidbeinigen Sprüngen. Vor allem nach vorne und nach oben. Zur Seite springen Volleyballer meines Wissens nach nicht so.
Müssen wir ihn vielleicht nochmal fragen.
Ja, aber ich glaube, es ist schon vermehrt nach vorne und nach oben.
Ja, außer sie machen diesen einen krassen Sprung nach vorne, wo sie mit einer Hand den Ball so.
Außer eher auch nach vorne.
Ja. Ja. Diagonal?
Ja. Also in 3 verschiedene Richtungen, vorwärts, ja, hoch, zur Seite, mit beiden Beinen, hin zu einem Bein,
ja,
hin zu plyometrischen Belastungen, bedeutet kurze Bodenkontaktzeit, um schnell und agil auf dem Boden zu sein.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du dann quasi das progressive Überlasten hier kurz erklärt anhand von verschiedenen Übungen,
ja, ne?
Also anhand von einer Übungsabfolge, die schon in sich progressiv halt ist, weil die Übungsauswahl dann mit der Zeit zunehmend schwieriger wird und auch tatsächlich das zweite mit dazu genommen, spezifischer wird, weil Volleyball ist halt viel mit Jumps, ne? Und da hat man eben auch viele Sprünge und viele Landungen. Das heißt, diese Aktivität spiegelt ja auch dann quasi wieder das Volleyball selbst wieder. Sehr gut. Jetzt drehen wir mal die Perspektive vielleicht um. Denkst du, es gibt Fälle, die das, genau das, nicht brauchen? Also kann es sein, dass einfach Leute sich das Außenband reißen und nach 6 Wochen wieder zurück zu ihrem Sport gehen und damit Erfolg haben?
100%ig.
Warum?
Das ist eine gute Frage. woran das jetzt genau liegt, ist eine gute Frage, wirklich.
Ich würde vielleicht einfach mal versuchen, kurz einzuhaken. Vielleicht hast du auch mit der Frage nicht gerechnet.
Ich bin überhaupt nicht gerechnet.
Weil es ist ja tatsächlich so, ne? Also wir wissen ja aus Untersuchungen, dass Leute oftmals gar keine Versorgung in der Rehabilitation bekommen, gerade Amateursportler, sage ich jetzt mal,
ja,
was die meisten von uns ja sind. Die bekommen dann hinsichtlich nach einem Außenbandriss oder einem Ankle Sprain, wie es ja auch heißt, keine Versorgung in der Physiotherapie. Und wird dann gesagt, okay, in dieser zeitstrukturierten Abfolge darfst du das und das und das dann wieder machen. Ne? Also sprich zurück zum Sport nach 6, 8 Wochen. Dann fangen die wieder an und probieren, wie es halt geht. Und probieren und probieren und probieren und sind dann vielleicht nach 8, 9, 10 Wochen einfach wieder back in business und machen ihren Sport und sind wieder da. Ich kenne auch sogar Fälle hier aus dem Bekanntenkreis, die das genauso gemacht haben und bei denen das auch funktioniert hat. Jetzt, warum kann das funktionieren? Also meine Erklärung ist, dass es einfach das allmähliche Gewöhnen ist an die Anforderungen der Aktivität selbst. Also es geht dann fast auch nicht mehr spezifischer, wie das, was sie dann in dem Moment auch machen, weil sie tun, üben ihre Aktivität ja auch wieder aus, was ja dann auch schon automatisch das ist. Und progressiv machen sie es ja auch, weil sie sich eben daran orientieren, was zu dem Zeitpunkt geht. Auf der anderen Seite, Kehrseite, ist es dann halt so, die Risiken sind vielleicht dann doch etwas höher, wie wenn sie eine strukturierte Rehabilitation durchlaufen hätten haben und vielleicht restliche funktionelle Einschränkungen sind vielleicht auch noch mehr da mit aller Voraussicht. Weiß man nicht, weiß ich nicht, aber ich gehe eigentlich mal stark davon aus, weil ich es plausibel finde. Heißt, die Beweglichkeit ist vielleicht rechts, links nicht same, same und die Kraft auch nicht und vielleicht die Lande- und Sprungqualität, Power, Sprunghöhe und so weiter und so fort wahrscheinlich auch nicht same, same. Deswegen könnte es sein, dass das dann gegebenenfalls dazu beitragen kann, dass sie entweder nicht so leistungsfähig sind oder eben das Verletzungsrisiko etwas erhöht ist oder eben auch die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, eine Instabilität zu entwickeln. Weil wir wissen ja aus Zahlen, dass das von 20-40% rangiert bei einer Sprunggelenksverletzung. Aber dass es dennoch klappt und oft klappt und alltäglich klappt, denke ich auch. Deswegen kann es nämlich auch einfach sein, dass wir dieses Progressive Overload, Spezifität, Individualität gar nicht bei allen und jedem dann auch tatsächlich brauchen, selbst bei Sportverletzungen.
Ja.
Das wäre jetzt einfach mal mein Gedankenweg. Ich weiß,
das hätte ich jetzt so in der Art auch geantwortet, einfach auf die spontanen Heilungsrate des Körpers runtergebrochen.
Natürlicher Verlauf.
Ja, natürlicher Verlauf. Ja. Aber du hast recht, es gibt halt gerade im Knöchelbezug relativ viel Daten. Und wir sehen es auch hier regelmäßig, wenn Leute nicht ihre Reha durchlaufen, dann sagen sie, okay, hätte ich doch damals mich nur gescheit umgekümmert, jetzt bin ich schon wieder so weit, dass ich umgekehrt. Wobei man dazu auch sagen muss, da sehen wir nur die, die sich wieder verletzen und nicht die, die bei denen es halt gut geht.
Absolut, absolut. Deswegen sind wir ja da auf etwas voreingenommen.
Ja.
Und es gibt natürlich auch die, bei denen läuft es super und die verletzen sich trotzdem wieder.
Die gibt's auch. Ja, ja.
Weil wir sprechen hier eigentlich immer nur von irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, die wir entweder reduzieren oder erhöhen durch unser Verhalten.
So ist es. Jeder, der Sport macht, hat ein gewisses Risiko. Egal wie fit er ist.
Ja. Okay.
Ja.
Dann hast du noch ein weiteres Beispiel für uns?
Ja, lass uns die Lina nehmen. Die Lina hat Rückenschmerzen.
Ja.
Unspezifischer Rückenschmerz. Wahrscheinlich passt da am besten. Heißt, sie hat Rückenschmerzen aufgrund einer unbekannten Diagnose.
Und nicht ernsthaft zurückführenden Erkrankung, die da zugrunde liegen könnte, ne?
Ja.
Ja, was wäre da, wenn wir hier jetzt die trainingswissenschaftlichen Basics nutzen? Ist das überhaupt wichtig bei unspezifisch unteren Rückenschmerzen? Und kann es Leuten helfen? Und wem hilft es vielleicht? Und wem hilft es vielleicht nicht? Also wie sieht diese Person aus? Mal von Lina vielleicht auch kurz weg. Wir gehen gleich zu Lina zurück. Wie würde das denn aussehen? Welche Cases können wir mal kurz durchspielen?
Ja. Also prinzipiell, wenn wir rein unspezifischen Rückenschmerz angucken, das sieht es momentan so aus, dass es nicht entscheidend ist, ob man Trainingswissenschaften benutzt. Die Gesundung hängt auch nicht an einem super designten Trainingsplan. Ne? Da sollten wir als Physio mehr oder vielleicht auch als Arzt oder andere Heilmittelerbringer mehr Wert auf Kommunikation, auf Aufklärung, auf Education, auf Umgang mit Schmerzen unsere Arbeit fokussieren. Ja, das scheint wichtiger zu sein, wie jetzt den perfekten Progressive Overload über die kommenden 3-4 Wochen zu gestalten. Und so würde ich wahrscheinlich auch erstmal rangehen, dass ich viel kommunikativ unterwegs bin.
Ja. Was sprichst du dann? Was sagst du, Lina?
Ja, ich versuche erstmal ihre Sorgen und Ängste herauszufiltern.
Was sind da so meistens so die klassischen Ängste bei den unspezifischen unteren Rückenschmerzen? Was hörst du da?
Prinzipiell erstmal, dass das nicht mehr weggeht oder dass es irgendwas Schlimmes ist. Ja, und dann klärt man eben daraufhin auf, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass was wirklich Weltbewegendes ist. Vielen hilft es, wenn sie so einen zeitlichen Rahmen gekriegt oder kriegen von uns,
ja,
der ja so erfahrungsgemäß oder auch wissenschaftlich belegt so ungefähr bei 6 Wochen ist.
Ja, maximal, ne? Es gibt ja auch welche mit 3 bis 5 Tagen.
Ja, ja, ja.
Gab es ja auch eine große neue Untersuchung,
ja,
aber 6 Wochen ist so,
ja,
maximal so das,
ja,
längste. Aber 8 vielleicht auch.
Ja, 6 bis 8 Wochen.
Ja.
Genau, da kläre ich viel drüber auch. Viel kläre ich drüber auf, wie wichtig Bewegung ist und sich trotzdem adäquat zu belasten. Nicht sich zurückzulehnen und zu warten, bis es besser wird, sondern proaktiv an die Sache herangehen. Sich vielleicht mit seinem Körper ein bisschen anders auseinanderzusetzen, wie man es vorher getan hat. Ich glaube, da würdest du mir zustimmen, dass das meistens oder oft Leute sind, die nicht wirklich,
ja,
viel Zeit in ihren Körper investiert haben in den letzten paar.
Meistens tatsächlich so, ja.
Ja.
Bei manchen anderen auch nicht, ne? Man hat ja, ja auch dann Sportler, die das irgendwie entwickeln,
ja,
und
ja,
die sehr viel da schon rein investieren.
Ja.
Aber dann ist es tatsächlich hier wohl nicht so wichtig, ne? Die progressiv,
ja,
mit einem Kreuzheben irgendwie zu überlasten und mit 3x10 anzufangen, dann irgendwelche Blöcke zu durchlaufen mit Kraftausdauer, Hypertrophie, Strength, Powerblock, sondern da ist die Bewegung selbst einfach wichtig. Also dem System, dem Körper zu zeigen, okay, ich kann diese und dann jene Bewegung nach und nach wieder ausführen. Man könnte aber auch sagen, wenn man jetzt gegen argumentieren wollte, das ist ja eigentlich auch eine Art von Progressive Overload, weil ich vergrößere die Range, ich beanspruche das System vielleicht doch mal ein bisschen mehr. Ne? Ich kann vielleicht ganz gut in die Regression gehen, wenn eine Übung wehtut. Ne, also man wendet dann doch irgendwo Trainingswissenschaft, wenn man Bewegungstherapie macht. Vielleicht unwissentlich oder wissentlich, ist ja mal egal, aber man wendet es ja dann doch auch am Ende des Tages an.
Ja.
Ne, und dann ist es ja vielleicht dann doch vielleicht ein bisschen mehr von Vorteil, um einfach mal die Frage in den Raum zu werfen, wenn man sie gut kann und wenn man sie gut verinnerlichen kann und anwenden kann. Aber ob es notwendig für das Ergebnis ist beim Patienten, das ist dann halt wieder die Frage. Ne? Aber ich denke, viele Physios würden sich wohler fühlen, wenn sie da viel darüber wüssten. Und wie wir wissen, ist ja auch das Erscheinungsbild und die Art der Kommunikation und wie man Dinge rüberbringen kann, auch ganz entscheidend für das Ergebnis.
Absolut, ja.
Deswegen ist das schon für mich dann am Ende des Tages wahrscheinlich schon auch ein Faktor. Also jetzt nicht bei Rückenschmerzen selbst für das Ergebnis, weil die erholen sich ja anhand des natürlichen Verlaufs meistens. Ja, also zum Großteil. Aber wie Physios sich in der Therapie fühlen. Gut, gibt es dann auch vielleicht Leute, die es brauchen können bei unspezifisch unteren Rückenschmerzen? Also wechseln wir mal wieder die Perspektive. Gibt es Leute, die, wo du sagst, oh ja, diese Art von Klient, Klientin kann sein, dass ich hier das jetzt mache? Warum? Und wer? Wie sehen die aus?
Definitiv. Sind häufig Sportler, wie du es angesprochen hast, die vielleicht sogar auf einem semi-professionellen bis professionellen Level unterwegs sind, bei denen gewisser Druck von Coaches, Vereinen, selbst aufgehetzter Druck da sind. Da macht es vielleicht Sinn, eben diese Rehabilitation vielleicht so zu gestalten, wie jetzt vorhin die des Außenbandrisses.
Ja.
Dass man denen einen klaren Weg vorgibt und ihnen sagen kann, pass auf, wenn man das, das und das, und in 3 Wochen bist du an Punkt X.
Ja.
Ja. Das kann aber, muss jetzt nicht unbedingt der Sportler sein, das kann auch ein Hobby-Sportler sein oder jemand, der eigentlich keinen Sport macht, der aber gerne diesen zeitlichen Horizont hat und der ihn quasi braucht und der im Gespräch auch zeigt, dass er ihn braucht und dass ihm das wichtig ist.
Ja.
Dann glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, auch die Trainingswissenschaften zu nutzen.
Also wenn sie es von dir quasi als Therapeut erwarten. Ja, also wenn du das innerhalb der Untersuchung Anamnese herausfindest, dass die Sportler sich das erwarten, wie man da konkret vorgeht anhand eines Plans, dann könnte man sowas vorschlagen. Ja, finde ich ziemlich gut.
Finde das ziemlich gut erklärt. Erwarten sich ja viele, muss man auch ehrlich sein, dass man quasi ihnen so eine Blaupause vorlegt und sagt so und so und dann bist du in 2 Wochen schmerzfrei.
Ja. Ja, absolut. Und dann trifft's immer ein, oder wie?
Ja.
Klar, immer bei uns.
Immer bei uns.
Einfach die Tür rein.
Nee, deswegen, das ist ja.
Ja.
Also, was ich meine, es kommt am Anfang kommt es erstmal auf die Kommunikation an. Ja. Dass es damit steht und fällt, meiner Meinung nach. Und dann ist es nicht so wichtig, ob er in 2 Wochen 4x6 deadliftet oder 4x8.
Absolut, ja, definitiv. Ja, es geht aber auch dann ein Stück weit um die Leistungsfähigkeit und den Erhalt der Leistungsfähigkeit, gerade auch bei Sportlern, ob das ist Amateur oder Profis sind, wenn die zurückkommen, dass sie dann auch leistungsfähig bleiben. Deswegen macht es auch schon Sinn, vielleicht das ein oder andere der Basics der Trainingswissenschaft zu berücksichtigen.
Ja, vor allem auch Dinge aufzuzeigen, die sie trotzdem weitermachen können.
Absolut, ne? Wenn sie jetzt nicht joggen können aufgrund ihrer Rückenschmerzen, dann können sie trotzdem vielleicht eine Stunde Rad fahren, um das Ausdauersystem adäquat auszulasten. Ne?
Ja, einfach nach anderen Möglichkeiten zu suchen, dass sie nicht so komplett ihr Leistungsniveau in den Sand setzen.
Cool. Ich finde, diese Beispiele haben uns jetzt gezeigt, wie man damit umgehen kann, wie man es implementieren kann, wann man es vielleicht überhaupt nicht braucht. Und ob es für gewisse Therapieergebnisse entscheidend sind. Uns interessiert natürlich auch immer eure Meinung, wie ihr zu dem Thema steht, wie ihr darüber denkt. Gerne einfach in die Kommentare schreiben. Gegebenenfalls findest du den Podcast ja auch super hilfreich und gerade dieses Thema oder Themen über Physios, dann lass uns gerne einfach eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen hast zum Podcast, zu dieser Folge oder du irgendwas Besonderes wünschst für den Podcast, dann schreib uns gerne an @benny.sports.physio oder @david.sports.physio auf Instagram. Ich denke, das war eine ganz coole Folge, gerade für Teil 1 echt nice. Ich freue mich schon auf Teil 2, was da so auf uns zukommt, welche konkrete Details wir da besprechen werden. Ich hoffe, du da draußen bist auch dabei und hörst uns dann auch wieder zu beim nächsten Thema. Zusammengefasst, nochmal kurz, ne, bevor wir das vergessen, soll ja nicht vergessen werden. Würdest du die Trainingswissenschaften als Pflicht, wie soll ich das am besten hier fragen, würdest du Grundlagen der Trainingswissenschaften einem kompetenten Physio auf jeden Fall als Pflicht zuschreiben, also dass er die drauf hat?
Ja, 100%.
Warum am Ende des Tages?
Das haben wir ja gerade erörtert. Es gibt viele Settings, in denen es wichtig ist. Und selbst wenn es erstmal nicht so erscheint, als ob es wichtig wäre, liegt die Spur doch ganz schön nah, dass es wichtig werden könnte. Und wie du gesagt hast, im Endeffekt ist es ja eigentlich ein progressives Überlasten von einem System, wenn du jemanden mit einem Bewegungsprogramm quasi auf die Sprünge hilfst.
Ist auf jeden Fall dabei. Und das ist ja auch dann oftmals mit der Zeit spezifisch, weil sie sich dann langsam wieder an die spezifischen Sachen mehr rantrauen.
Und man könnte auch sagen, also man hat relativ viel Zeit in der Ausbildung, kommen wir wieder aufs Thema zurück, einen Satz sage ich dazu.
Gern.
Man hat relativ viel Zeit in der Ausbildung, wo man sinnlosere Dinge lernen muss als Trainingswissenschaft.
Ja.
Deswegen finde ich, dass Trainingswissenschaften deutlich höher priorisiert werden sollten.
Mhm.
Vor allem die Basics.
Vor allem die Basics, ne?
Ja.
Ich denke auch, dass das ja auch dann zum Großteil auch ausreicht, ne? Wenn man die Basics dafür innerlich hat und die kapiert hat und sie auch anwenden kann. Damit kommt man bestimmt sehr, sehr weit. Ich sage aber nicht, dass es Physios da draußen gibt, die sich sehr wenig mit Trainingswissenschaft beschäftigen und diese Prinzipien jetzt nicht kennen und auch nicht anwenden können. Und nichtsdestotrotz bestimmt ihre Leute auch zufriedenstellen. Das, denke ich, gibt es halt auch, ne, am Ende des Tages. Und die sind dann spezifisch für sich unterwegs und wenden das eben selbst in ihrem Alltag an. Aber ich bin da voll bei dir. Ich fände es ziemlich nice, wenn die Physios und Physiotherapeutinnen das drauf hätten. Cool. Wenn du eine Meinung dazu hast, wie gesagt, gerade schon erwähnt, schreib es gerne unten rein oder komm gerne auf Instagram auf uns zu. Wir freuen uns schon auf Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören und lass dir den Kaffee schmecken.
Den Flat White. Bis dann, ciao.